an sich zu glauben, wirklich so sich nicht irritieren zu lassen von dem, was die anderen denken. Denn am Ende ist es egal, was man macht, die anderen werden immer was denken. Dann entscheide doch lieber, was du was du gerne hättest. Ja, weil du wirst kritisiert, egal was du machst.
Hallo und herzlich willkommen zurück beim IT Girls Talk, dem Ort, an dem inspirierende Geschichten auf Technologien treffen. Ich bin Lena und ich hoffe, ihr sitzt irgendwo gemütlich mit einer Tasse Tee oder Kaffee und hört diese Folge. Jede Woche sprechen wir mit bemerkenswerten Frauen, die in der IT-Branche Wellen schlagen. Wir tauchen ein in ihre Erfahrungen, Herausforderungen und Erfolge, um dich zu ermutigen, deinen eigenen Weg in der Tech-Welt zu gehen. Gesponsert wird der Podcast von Randstad Digital, dem Arbeitgeber für digitale Transformation. Kurzer Reminder, lasst uns in den Kommentaren wissen, ob wir eine Folge am 24. und 31. Dezember veröffentlichen sollen oder ob ihr für eine kurze Feiertagspause seid. Diese Woche sprechen wir mit Kenza Al-Ziabu. Kenza kommt aus einem Land, in dem es keine geschlechtsspezifischen Barrieren in MINT-Fächern gibt. So hat sie sich für ein Studium in Elektrotechnik entschieden und ist inzwischen CTO bei Fiege. Fiege? Kommt euch bekannt vor? Richtig, auch Claudia Pohling, mit der wir in der dritten Folge gesprochen haben, arbeitet dort. Mit Kenza spreche ich über ihr Ziel, eine datenorientierte Unternehmenskultur aufzubauen und ihre Tipps für eine Karriere. Bleibt bis zum Ende dran, denn Xisa stellt euch wieder einen Beruf vor in unserer Kategorie Code Your Career. Und bevor wir starten, was ist der Fakt der Woche?
Hallo zusammen, Anna hier. Ich habe vor kurzem einen Beitrag über den Einsatz von KI in der Medizinbranche gelesen und gelernt, dass KI-basierte Diagnosesysteme in der Lage sind, Brustkrebs mit einer Genauigkeit von bis zu 94% zu erkennen. Wahnsinn, oder?
Heute bei uns im Podcast Kenza Al-Ziabu, CTO bei Fiege Logistik. Liebe Kenza, schön, dass du heute bei uns bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Lass uns doch mal am Anfang deiner Karriere starten. Was hast du studiert und wie hast du damals die Entscheidung getroffen?
Ja, ich habe Elektrotechnik studiert mit Schwerpunkt auf, Nachrichtentechnik mit Schwerpunkt auf Elektrotechnik. Und wie ich auf die Idee kam, es war ja Ende der 90er Jahre, ich habe ja Abi in 98, 99 gemacht und damals war die Telekommunikationsbranche am Entstehen sozusagen und deswegen waren ganz viele Telekommunikationsingenieure gebraucht und ich war gut in Mathe, ich habe Mathe geliebt, das war mein Lieblingsfach und deswegen war für mich klar, ich mache ein Ingenieurstudium und dann habe ich mich für Ingenieurwesen entschieden und das habe ich dann in Spanien gemacht. Ich bin dann nach Spanien gezogen und habe dort das studiert.
Auch sehr schön. Hattest du Vorbilder oder wie bist du auf Ingenieurswissenschaften gekommen?
Einfach aufgrund der Liebe zum Mathe, ja. Ehrlicherweise. Vorbilder nicht, habe ich auch nicht gebraucht. Ich bin ja in Marokko geboren und aufgewachsen und dort gibt es keine Unterscheidung zwischen den Kindern, was die MINT-Fächern angeht oder die Fähigkeiten dazu, sondern tatsächlich, das ist in der Schule total normal, dass sowohl Jungs als auch Mädchen gut in Mathe sind und dass beide das gut können. Also ich sag mal so, da gilt eher das Prinzip, es gibt Menschen, die gut in Mathe sind und Menschen, die schlecht in Mathe sind und das Geschlecht spielt dabei überhaupt keine Rolle. Das heißt, das war für mich total normal in der Schule, dass man, wenn man diese Fächer mag, dass man halt ein Ingenieurstudium verfolgt oder wenn man Biologie mag, dass man danach Arzt oder Ärztin wird oder so. Es war überhaupt keine Diskussion. Deswegen kenne ich das aus meiner Sozialisierung gar nicht, dass das so scharf getrennt wird. Und deswegen, wie gesagt, ein Vorbild, warum? Also wenn ich Mathe mag, natürlich werde ich Ingenieurin. Und wenn gerade viele Ingenieure gebraucht werden und auch in diesem Bereich der Telekommunikation, dann ist das ein gutes Zeichen dafür, dass ich nachher einen guten Job kriege und ein entspanntes Leben. Und das sind sozusagen die Entscheidungskriterien. Also sehr oder viel bodenständiger, da geht's weniger um, was ist meine Leidenschaft und was macht mir Spaß, sondern was ist der Job, der mir eine Zukunft sichert und meine Kinder ernährt.
Es verbindet uns auf jeden Fall, weil ich hatte mich Mathe auch geliebt in der Schule. Es war auch mein absolutes Lieblingsfach. Aber ich habe mich dann tatsächlich verunsichern lassen. Also mir haben meine Mitschüler dann gesagt, ja, warum willst du denn Mathe studieren? Das ist ja noch schwerer als in der Schule. Was willst du denn damit machen? Und dann habe ich tatsächlich mich doch fürs klassische BWL-Studium entschieden. Also ich habe mich da dann doch als Schülerin echt verunsichern lassen. Wie ging es denn nach deinem Studium weiter? Hast du Bachelor, Master gemacht und wie bist du dann in deinen Beruf eingestiegen?
Ja, also wie gesagt, nach meinem Studium in Spanien habe ich auch ein paar Jahre in Spanien gearbeitet, in der Hardware-Entwicklung. Das war meine erste Berufserfahrung in so einem kleinen Ingenieurbüro sozusagen. Und dann wollte ich auch weiter studieren tatsächlich und so kam ich nach Berlin. Ich hatte damals in Spanien angefangen, Deutsch zu lernen und dann hatte einen Tandempartner, der Stefan, der ein Deutscher ist und der war damals in Barcelona im Austausch, ja. Und er hat mir das Studium in Berlin empfohlen. Das ist so ein Master in Wirtschaftsingenieurwesen mit Schwerpunkt auf Projektmanagement. Und genau dieses Studium hatte er absolviert. Ah. Und da habe ich gesagt, oh, why not? So wie das Leben so entsteht, ne? Und dann habe ich mich hier in Berlin angemeldet und hatte aber auch einen Master, interessanterweise, einen Master in Barcelona angemeldet für künstliche Intelligenz.
Ach, witzig.
Und ja, das ist echt lustig, wenn man jetzt so diese Rückblick macht. Das war im Jahr 2003. Da war ich fertig mit dem Studium und habe ich gearbeitet. Dann musste das so 2007 sein, genau. Und das war relativ neu, dieses Masterstudiengang in der Uni in Barcelona. Und es gab nur 20 Plätze und ich weiß nicht, wie viele hunderte Bewerbungen hatten. Und ich habe sogar einen Platz gekriegt, weil ich auch meine Abschlussarbeit über Clusterin-Algorithmen geschrieben hatte. Also ich hatte mich auch im Hauptstudium so oder im Bachelor schon sehr auf KI spezialisiert. Und ich habe den Platz bekommen. Das heißt, hätte ich das gemacht, wäre mein Leben komplett anders verlaufen, denn das war damals nur auf Forschungsebene. Ne? Mhm. Also mein Betreuer damals hatte mir auch gesagt, ja, wenn du das machst, dann musst du schon davon ausgehen, dass du in der Forschung bleibst, weil ne, das ist in der Wirtschaft ja noch nicht angekommen. Aber an sich habe ich mich wegen privaten Gründen dafür entschieden, nach Berlin zu kommen und so hat sich mein Leben anders entwickelt. Aber die Liebe zu KI oder die Verbindung zur KI habe ich dann ein paar Jahre später wieder gefunden.
Ja, das ist wirklich sehr spannend jetzt so im Rückblick, weil jetzt beschäftigst du dich ja sehr, sehr viel mit KI und das ist damals ja schon, war ja quasi vor der Zeit und jetzt ist ja KI aktuell das Thema. Du bist ja inzwischen auch CTO bei Fiege Logistik. Was sind denn da deine Aufgaben? Womit beschäftigst du dich? Wie setzt du KI in der Logistikbranche ein?
Ja, also als CTO hat man natürlich einen breiteren Verantwortungsspektrum sozusagen. Ich verantworte bei uns die Group IT, also alles, was mit IT zu tun, dann das Thema Daten und KI und auch ein Geschäftsfeld, was digitale Lösungen entwickelt entlang der E-Commerce-Kette, also schon logistische Lösungen sozusagen. Und deswegen erstmal, das ist ja sehr, sehr, sehr breit. Natürlich, damit wir KI machen, müssen wir dafür sorgen, dass bestimmte Voraussetzungen da sind. Ja. Und wir reden hier über technische Voraussetzungen, ne? Du brauchst ja eine Infrastruktur, sozusagen eine technische Infrastruktur, aber auch eine Dateninfrastruktur. Ja, du musst bestimmte IT-Systeme vernetzen, du brauchst eine Integrationslayer sozusagen, wo die Systeme miteinander sprechen, dass sie auch dieselbe Sprache verstehen und da musst du dich um die Datenqualität kümmern, um das Datenmanagement kümmern überhaupt, um sich über eine Datenstruktur einigen oder ein Data Model im Unternehmen. Und dann, wenn du diese Infrastruktur hast, dann kannst du anfangen, Daten zwischen Systemen sozusagen auszutauschen, zu analysieren, Daten zu kombinieren aus verschiedenen Systemen, zu analysieren, Modelle zu bauen und dann zu schauen, ob man da daraus irgendwelche Insights gewinnt. Ne? Es ist ja, Daten zu haben, heißt nicht unbedingt, dass es einem weiterbringt. Ne? Ja. Also man muss ja trotzdem diese Grundinvest machen, die Daten analysieren und dann sehen, okay, habe ich eine gute Datengrundlage, habe ich eine gute Datenqualität, bringt mir das alles überhaupt was? Und so weiter ausbauen. Das ist der ein Strang. Und dann auf der anderen Seite musst du dafür sorgen, dass die gesamte Organisation auch in Daten denkt.
Ja.
Ja. Und das ist ja eher eine kulturelle Transformation sozusagen. Ne? Es ist ja ein Mindset-Thema, wo man überall sozusagen erklären muss und die Leute mitnehmen muss, dass jeder von uns, der mit IT-Tools zu tun hat, und jeder von uns pflegt ja irgendwelche Daten in irgendwelche Systeme rein. Ne? Dahin zu kommen und diese Awareness zu schaffen, denkt bitte dran, dass ihr auch eine gute Qualität da reinbringt und dass die Leute oder Leute benennen überhaupt, die für bestimmte Daten zuständig sind. Also diese Data Ownership,
ja,
muss auch erstmal verstanden werden. Das heißt, wenn ich für ein Tool zuständig bin oder für eine Applikation, in unserem Fall die Business-Applikationen sind ja Lagerverwaltungssysteme, ne, also Warehouse Management Systems. Und die Lager heutzutage, wir machen ja Lagerverwaltung, das ist ja total IT-basiert. Ja, also ohne IT kann man ja, weiß man nicht mehr, welche Order gibt's und welche Pakete wohin. Ja. Na, es ist, ohne IT funktioniert das nicht. So, und wenn ich in diesem Lager dafür verantwortlich bin, dass dieses System funktioniert, dann muss ich auch dafür sorgen, dass da eine gute Datenqualität drin ist. Und dann muss ich die Daten verstehen, die da sind und so. Und dann muss ich halt verstehen, dass ich auch für die Datenqualität verantwortlich bin. Und das ist ja diese Data Ownership. Da, ne, es dauert ja, bis die Leute das wirklich verstanden. Und erst wenn man das geschafft hat, dass es in der gesamten Organisation so ein Verständnis dafür gibt und eine Verantwortung gibt für Daten, dann kannst du es schaffen, KI-Lösungen, die du baust, zu skalieren.
Ja.
Weil ich sage mal, in einem kleinen Bereich ein POC zu machen, Proof of Concept oder ein MVP zu bauen mit einer Lösung, die eventuell sogar schon gebaut wurde von irgendeinem Startup oder von einem Unternehmen, das wird man immer hinkriegen. Das ist überhaupt nicht das Thema. Ja? Weil in der Regel für solche MVPs, was man macht, man macht einen Data Extract von irgendeinem Tool. Dann lässt man sich einen Haufen Daten runter, ja, und damit trainiert man ein Modell und dann hat man eine Lösung und sagt, super. So, now comes the magic. So, jetzt musst du genau das in dein Produktivsystem reinbringen, ja, und mit allen deinen laufenden Systemen in Echtzeit sozusagen, wo die Daten in Echtzeit angezapft werden, wo die Algorithmen laufen und wo sie dir die Insights geben, Entscheidungen, Forecasts, was auch immer getan wird, damit das in Echtzeit läuft, in deine Systemlandschaft.
Ja.
Das ist ein komplett anderer Paar Schuh. Ja?
Ja.
Und dafür braucht es diese Infrastruktur, diese Transformation. Und das, da reden wir über mehrere Jahre.
Ja.
Ja. Ein MVP, das wirst du in 2 Wochen sogar hinkriegen. Aber Skalierung, ja, dafür brauchst du mehrere Jahre. Und in der Regel, beziehungsweise da braucht man ein langes Durchhalten.
Ja.
Durchhaltevermögen, ja.
Was ist denn deine Vision für Fiege Logistik? Also wenn das alles funktioniert, was habt ihr denn optimiert? Wo steht ihr dann, wenn jetzt der jahrelange Prozess abgeschlossen ist?
Ja, du, wir haben ja auch vor einigen Jahren angefangen mit der Dateninfrastruktur. Da sind wir inzwischen gar nicht so schlecht. Wir arbeiten jetzt an der technischen Infrastruktur und an die Integration unserer Systeme und an dieser kulturelle Aspekt sozusagen.
Ja.
So, wenn wir hinkriegen, und das ist ja das, was mich total fasziniert, in der Logistik, ja, wenn du guckst, die komplette Supply Chain, und wenn du schaffst, eine Transparenz end-to-end in der kompletten Supply Chain zu haben und Insights zu gewinnen aus dieser komplette Kette, dann hast du einen riesen Hebel. Und wofür man diesen Hebel nutzt, ist ja verschieden. Ne? Also für mich der größte Hebel ist ja auch Nachhaltigkeit.
Mhm.
Ja, wenn ich jetzt, ich sag mal, von dem Baumwollenhersteller bis zum Kunden nach Hause, der ein T-Shirt bestellt hat. Wenn ich diese komplette Lieferkette, ja, vernetzt habe und überblicke, dann kann ich dafür sorgen, dass alles in dem Prozess mega effizient läuft. Ne? Dann muss die Baumwolle gar nicht gepflückt werden, wenn gerade die Nachfrage sinkt.
Ja.
Sag ich mal, ne? Also wir reden jetzt nicht nur über Just-in-Time-Lieferung in ein Werk, sondern viel früher bis zur Ressourcenherstellung oder Ressourcengewinnung sozusagen, also wirklich Raw Materials. Und das ist für mich sozusagen die Vision, dass man irgendwann mal dahin kommt. Natürlich sind wir nicht alleine in diese Lieferkette. Ne? Also wir als Logistiker decken natürlich einen großen Teil ab, aber danach kommen die Hersteller, danach kommen auch die ganzen Unternehmen davor und danach. Aber das ist ja auch so ein bisschen das Ziel, das universelle Ziel, sage ich mal. Und meine Rolle ist es in meinem Wirkungsbereich, dafür zu sorgen, dass wir diesem Ziel näher kommen.
Ja, sehr spannend. Wir haben mit Annette Hamann ja von Beiersdorf auch gesprochen und die hat Ähnliches erzählt mit der Wertschöpfungskette, dass sie halt auch versucht, mit den Technologien halt die Nachhaltigkeit in den ganzen Bereichen zu steigern und das natürlich auch wirklich ein Riesenprozess ist und ultra komplex ist, gerade ja auch bei globalen Konzernen und ja wirklich vom Anfang bis zum Ende nachher bis zum Kunden das alles abbilden zu können, ist halt ein langer Prozess.
Aber schrittweise auch hier, ich meine, das, was ich am Ingenieurstudium am meisten schätze, ist ja, dass du lernst, das analytische Denken lernst.
Ja.
Ne? Dass du Probleme sozusagen in kleinen Teilen zerteilst und ne, so überlegst, okay, Schritt nach Schritt und wie hängen die Sachen zusammen und wie kann ich das effizienterweise nacheinander lösen. Wir haben ja schon die ersten Use Cases gebaut, wo wir sehen in unserem Wirkungsbereich, ja, dass wir schon einen positiven Impact haben. Wir haben zum Beispiel ein Tool gebaut, was die Einlagerung der LKWs optimiert und die Routenplanung optimiert. Mhm. Und das führt ja heute schon dazu, dass wir die LKWs viel besser belagern. Somit brauchen wir weniger LKWs, um dieselbe Menge an Ware zu transportieren als zuvor. Und es werden auch weniger Kilometer gefahren, was wiederum auch einen positiven Impact auf CO2 hat. Ne? Und deswegen, ich sage mal, so Schritt nach Schritt, ne, dann haben wir wieder die Use Cases, die im Lager wiederum dafür sorgen, dass wir eine bessere Einlagerung haben, dass wir bessere Kommissionierwege haben. Das führt jetzt, wenn das manuell ist, dazu, dass die Menschen weniger Schritte laufen. Und wenn das Roboter sind, das ist dann auch, dann geht's halt schneller, wenn es automatisiert ist und die Produktivität ist höher. Wie gesagt, im Transport ist das definitiv der Fall. Dann haben wir es zum Beispiel auch im Energiemanagement, ne? Wo wir auch da mit intelligenten Systemen versuchen, weniger Verbrauch zu haben. Also es sind viele, viele Hebel, sage ich mal. Und kleinteilig in verschiedenen Bereichen tun wir es heute. Aber für mich ist ja die große Vision, dass es da, wo der größte Hebel ist, wenn man tatsächlich alle diese Kleinteile wie so Puzzleteile zusammenbringt. Und das ist dann der Game Changer.
Ja, wenn wir gerade jetzt über kleinteilige Schritte und Erfolge gesprochen haben, was waren denn bei dir auf deinem Weg, in deiner Karriere, die Schritte, die dich am meisten geprägt oder vielleicht auch vorangebracht haben?
Also Schritte weiß ich nicht, aber ein Thema war für mich auch ein wirklicher Gamechanger und zwar, und das hat jetzt gar nicht mit Ingenieurwesen zu tun, lustigerweise, aber ein Design Thinking Ausbildung. Mhm. Genau, ich hatte Anfang an, ich weiß gar nicht wann, aber als ich bei der Telekom gearbeitet habe, hatten wir die Chance, eine Ausbildung zu machen als Design Thinking Facilitator. Das waren mehrere Monate lang und dann verschiedene Mitarbeiter konnten sich dafür bewerben sozusagen. Und ich habe diese Ausbildung gemacht und das war für mich echt so ein Aha-Erlebnis, dass ich plötzlich, also da, es öffnete sich die Welt vor mir sozusagen, weil ich durch diese Ausbildung gelernt habe, dass es gar kein großes Geheimnis mehr, wie man ein neues Produkt oder ein Geschäftsmodell oder ein Startup sage ich mal, eine Startup-Idee entwickelt und sie zum Produkt bringt, sondern ich habe verstanden, dass es ist nur Handwerk. Mhm. Ja, man muss nur wissen, wie das läuft. Und davor habe ich nur so die Gründer bewundert oder die Menschen, die irgendwelche Innovationen vorantreiben oder Produkte gebaut haben. Und ich habe nur gesagt, ich dachte, und das ist vielleicht auch das Spannende, ich dachte davor, ich wäre nicht kreativ. Mhm. Und dann habe ich das gemacht und habe gelernt, es ist eigentlich nur ein Prozess, ein Handwerkzeug, ne? Und wenn man das bedienen kann, dann schafft man das auch. Und das hat dann dazu geführt, dass ich auch eine Startup-Idee entwickelt hatte, die ich neben der Arbeit so vorangetrieben habe. Und dann hatte ich auch noch die Möglichkeit, ein Intrapreneurship-Programm mitzumachen, wo ich 3 Monate lang von meiner Arbeit freigelassen wurde. Und ich durfte an meinem Startup arbeiten. Also auch schon im Büro, ne? Das war ja auch von der Telekom begleitet, mit Coaching, mit alles Mögliche. Ja, also das war eine schöne Zeit und wirklich eine lebensverändernde Sache, weil danach habe ich erstmal verstanden, ich bin kreativ. und das war wie, okay, man hat die, wie heißt das, the genie in the bottle losgelassen. Und plötzlich, das ist jetzt interessant, wir unterhalten uns darüber und ich reflektiere es, während ich erzähle. Tatsächlich, glaube ich, habe ich eine komplette Persönlichkeitsveränderung erlebt. Denn davor habe ich ja als Projektmanagerin gearbeitet. Ich bin ja auch ausgebildete ich habe ja einen Master gemacht in Projektmanagement. Ja. Also es ist wirklich. Und ich hatte ja große Projekte geleitet und ich war total penibel mit Struktur, mit Prozessen, mit vor allem, ne? So. Und das hat mich irgendwann auch dazu gebracht, ich bin nicht kreativ, das ist nicht mein Job, ich bin die Strukturperson. Und dann habe ich diese Jahre zwischen Design Thinking und das Intrapreneurship-Programm und die Startup-Gründung und so erlebt. Und danach habe ich festgestellt, nee, eigentlich macht mir das viel mehr Spaß. Und danach wollte ich gar nicht mehr Projekte steuern, weil ich dachte, da bist du ja eh der Doofmann. Und seitdem war, where's the challenge? I'm here to take it. Ja, so, egal was. Und das hat auch dann zu Jobwechsel geführt und so bin ich da, wo ich jetzt bin. Ja, und manchmal, wenn ich merke, wie chaotisch mein Berufsleben ist, und kurz drüber nachdenken, das kann doch nicht wahr sein. Du warst die am besten organisierte Person dieser Welt. Und meine Freunde haben mich auch immer als so gesehen oder meine Kommilitonen, ne, Leute, die mit mir studiert haben und am Anfang gearbeitet haben. Und inzwischen brauche ich mein Assistententeam, die mich ein bisschen strukturieren, sonst ist es der absolute Chaos. Und das ist dieser kreative Chaos. Also es ist jetzt nicht Chaos, ist unbewusste Chaos, sondern das ist, ich will so viele Themen machen und so viele Sachen lernen und ich lasse mich so schnell begeistern von Sachen und ich kriege auch ständig Ideen, ja, also es sprudelt die ganze Zeit und das will ich halt alles machen und das verursacht irgendwann mal Chaos, weil es zu viel ist, ne? Und da muss ich mich wieder hinsetzen und überlegen, okay, Fokus, 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 du kannst nicht alles machen. Und so in diesem Balanceakt befinde ich mich fast jeden Tag. Ja. Ne? Es gibt einen Tag, wo ich total erschöpft bin, wo ich sage, Kenza, es kann doch nicht wahr sein, hier sagst du alles ab und jetzt machst du nur noch das. Und dann gibt's, ne, diese 2 Tage, wo egal welche Anfrage ich kriege, ich sage alles ab. Und dann gibt's wieder Tage, wo ich die Welt sozusagen erobern möchte und dann sage ich wieder alles zu und dann sage ich, oh Gott, was hast du gemacht? Das schaffst du alles gar nicht.
Ja. Interessant, wie halt so die einzelnen Stationen einen wirklich dann verändern, weiterbringen, nochmal ganz neue Perspektiven einbringen. Ich habe vorher auch immer gesagt, ich bin überhaupt nicht kreativ. Ich habe immer auch gesagt, das machen andere. Aber ich finde auch, das kann man lernen, wenn man die richtigen Werkzeuge an die Hand bekommt. Und ja, wie du schon sagst, wir haben bei IT Girls auch immer so viele Ideen und wir müssen dann manchmal auch sagen, okay, Step für Step, nicht alles gleichzeitig, weil sonst kriegen wir keine der Ideen irgendwie umgesetzt, ist immer,
ja, genau.
Ist immer Balanceakt, da das richtige Maß zu finden. Seid ihr noch da? Füllt doch kurz unsere Spotify-Umfrage aus, während ihr die Folge hört. Und nicht vergessen, folgt uns bei Instagram für mehr Inspiration. Was ist denn für dich so bisher dein persönlicher größter Erfolg in der Zeit gewesen? War es die Startup-Gründung?
Ja, Startup-Gründung. Ich hatte im Gesellschaftervertrag, den ich aber aufgrund von Corona nicht unterschrieben habe. Und das war auch gut so. Deswegen habe ich dann am Ende doch nicht gegründet. Aber das Ganze erlebt. Pass auf, deine Frage. Du, ich glaube, also nach dieser Phase, die ich gerade berichtet habe, kam, wie gesagt, eine so eine wahnsinnige Veränderungsenergie in mir. Die ich auch im Unternehmen natürlich weiter getrieben habe. Etwas, worauf ich sehr positiv blicke bei der Telekom, war so eine AI-Community, die wir gegründet hatten, um alle KollegInnen im Konzern zusammen zu vernetzen, die ein Interesse für KI haben oder die schon beruflich damit arbeiten. Und dann haben wir uns auch mit Externen auch ausgetauscht. Wir haben viele Events organisiert. Wir haben eine Roadshow organisiert, wo wir auf verschiedenen Standorten gewesen sind, wo wir erklärt haben, worum es geht, wo wir, ne, also Austausch mit allen Organisationseinheiten, also unabhängig von Silos, gearbeitet haben. Das war richtig gut. Wir hatten auch so ein Design Sprint gemacht. Also wir haben wirklich ein paar Use Cases vorschlagen lassen von der Mannschaft. Dann wurde gevotet und 6 dieser Use Cases, die jetzt beste Voting hatten, haben wir dann genommen und in einen Design Sprint, also eine Woche lang auch mit der Sprint-Methode, haben wir dafür Prototype gebaut. Und also das hat wahnsinnig viele positive Energie im Unternehmen gebracht, und das waren halt KollegInnen aus verschiedenen Abteilungen, ne, weil wie gesagt, das ist ja viel aus dieser Community entstanden, und dann irgendwann hat man da schon daraus eine Organisationseinheit innerhalb der IT gegründet, und so war ich auch eine der ersten Mitarbeiterinnen dann in diese neue geschaffene Organisation. Und da sind wir auch von 10 Leuten auf über 100 oder über 120, die rein Robotik und KI Use Cases im Konzern gebaut haben, auch, ne, bis zum Betrieb und Maintenance. Und irgendwann mal gab diese magische Grenze 120, weil wir nach Safe Modell gearbeitet haben, und dann muss man halt die Teams teilen, und dann mussten einige Scrum Teams so, und das behalte ich in sehr gute Erinnerung, ne, wieso so auch so eine Transformation laufen kann, die bottom-up gestaltet wird.
Ja, und wie du halt die Energie, die du mitgenommen hast, sozusagen auch an andere weitergegeben hast und da richtig Veränderung dann bewirken konntest.
Genau, und etwas Vergleichbares versuchen wir jetzt auch bei Fiege voranzutreiben. Wir sind da am Anfang, aber schau mal, wir hatten diese Woche unser allererste Hackathon.
Habe ich gesehen bei LinkedIn, ja.
Bei Fiege, genau, und da bin ich auch mega, mega stolz drauf und mega happy. Alle waren total begeistert, also das war auch eine Neuheit für Fiege, und die KollegInnen, die da waren, die waren auch total begeistert von dieser Erfahrung. Es ist ja auch so eine besondere Erfahrung, ja. So ein Hackathon, ne? Auch hier, ne? Das ist dann Raum, wo die Kreativität einfach so sprudeln kann und wo die Leute aus verschiedenen Abteilungen zusammenkommen und mit verschiedenen Skillsets. Also du hast die Techies, du hast aber auch die HR-Leute, du hast die Leute aus der Operative, aus dem Lager hatten wir auch ein paar Kollegen. Es ist aus der Buchhaltung ist es halt mega, ja, weil alle endlich zusammenkommen mit einem gemeinsamen Ziel und dann auch wieder unter Zeitdruck, und das ist ein Wettbewerb, darf man nicht vergessen, ne? Also es ist auch Adrenalinschub, sage ich mal. Und dann siehst du diese Pitches, was sie da nach 48 Stunden erarbeitet haben, und du stehst nur baff da und sagst, wie kann das sein? Normalerweise braucht man Monate dafür. Und das haben sie in 2 Tagen gebraucht. Und ja, also ich sag mal, die kulturelle Transformation ist gestartet und ich freue mich total auf das, was kommt. Ja. Also ich habe selbst eine Vorstellung davon, weil ich schon mal erlebt habe und gesehen habe, wie das dann, ne, 5 Jahre später aussehen kann. Deswegen bin ich da einfach mal super, super gespannt, ja, wie gut alle mitmachen.
Ist ja auch krass, was wirklich so entstehen kann, wenn man den Leuten halt mal den Raum gibt und auch nicht abgelenkt durchs operative Tagesgeschäft, sondern wirklich mal an einem Thema arbeiten und wirklich den Raum haben, die Zeit haben. Natürlich irgendwie begrenzt auf 48 Stunden oder so, aber halt wirklich mal nur Fokus auf das eine Thema oder die eine Challenge.
Ja, ja, absolut.
Was war bei euch die Challenge? Also was war das Thema des Hackathons?
Also wir hatten drei Themen. Ein war ein sehr technischer Track, wo ich hatte ja vorher erzählt, ne, du brauchst ja auch eine Integration sozusagen zwischen deine IT-Systemen. Und wir haben schon damit angefangen, diese Integration Layer zu planen. Da bauen wir gerade ein MVP. Und was das Team jetzt im Hackathon erarbeiten sollte, ist ein Konzept, wie wir ein System an diese Integration Layer andocken können. Mhm. Und das ist ein altes System, das ist ja unser eigenes Fiege Warehouse Management System, was auf einer AS400 basiert, also sehr, sehr, sehr alte Programmiersprachen und gar nicht, sage ich mal, State-of-the-Art Technologie. Und sie haben dann das Konzept entwickelt, wie man das tatsächlich andocken kann, und haben auch ein Prototyp gebaut, tatsächlich. Und das war super. Sie haben es dann auch wirklich gezeigt. Wir hatten auch einen Reifen dabei. Wir haben den Reifenkunden und dann auch wirklich mit dem Scanner, also wie im Lager. Sie haben diesen Reifen gescannt und dann konnte man direkt sehen im Dashboard, dass sich die Bestände in Realtime verändert haben. Genau, das war ja das Ziel, dass wir in Realtime wirklich die kompletten Lagerbestände von Lieferung bis auch Lieferung auf der anderen Seite in Echtzeit verfolgen. Und das haben sie geschafft.
Sehr gut. Genau, wir sind jetzt ja auch schon quasi wieder am Ende der Zeit. Vielleicht noch einen letzten Tipp für unsere Zuhörerinnen. Die sind ja zwischen, ja, am Anfang ihres Studiums, am Anfang ihres Berufseinstiegs. Was wäre so dein Tipp für unsere Zuhörerinnen als Abschluss?
Ein Tipp, du an sich zu glauben.
Mhm.
Ja. Wirklich so sich nicht irritieren zu lassen von dem, was die anderen denken. Denn am Ende, es ist egal, was man macht, die anderen werden immer was denken.
Mhm.
Und dann entscheide doch lieber, was du was du gerne hättest. Ja, weil du wirst kritisiert, egal was du machst. Also das sagt sich jetzt natürlich einfach, und im Rückblick ist es einfacher. Mir ist schon bewusst, dass je nach Alter, dass das schwierig ist, ja. Also ich sag mal, so für einen Teenager oder, ne, 16, 17, 18, auch Anfang 20, ist das vielleicht nicht so einfach zu wissen, was man gerne möchte, ja. Und man hat ja das ganze Leben vor sich, und das ist ja die Qual der Wahl, ne. Die Optionen sind verschieden, und da zu wissen, genau das möchte ich machen, das ist nicht immer einfach, das sehe ich ein. Deswegen sage ich da, okay, dann versuch vielleicht nach dem Ausschlussprinzip zu arbeiten. Also starte damit, was möchtest du auf gar keinen Fall haben. Und so hatte ich das so ein bisschen gemacht, dass man sagt, okay, das möchte ich nicht. Und am Ende, genauer wissen tut man erst, wenn man Sachen probiert hat.
Ja.
Ja. Deswegen vielleicht gar nicht so lange drüber nachdenken, sondern mal kurz überlegen, okay, wo tendiere ich hin? Ne? Was sagt mein Bauchgefühl? Dann starten, ja, und probieren. Und wenn das Richtige war, dann weitermachen. Und wenn nicht, ist es okay. Dann stoppen und was anderes machen. Ja, aber das ist tatsächlich im frühen Alter. Ich bin so froh, dass ich nicht mehr 20 bin. Ja, das ist tatsächlich, man hat die Welt vor sich und man ist total überfordert von den Möglichkeiten. Ja. Also das ist echt nicht einfach. Aber deswegen versuchen sich nicht irritieren zu lassen, versuchen sich nicht verrückt zu machen von dem, was alle von einem erwarten oder nicht, sondern in sich hinein zu horchen und zu überlegen, okay, das fühlt sich gut an, das mache ich jetzt. Und wenn es das Falsche war, ist es überhaupt kein Thema. Das Leben ist lang, dann was anderes machen. Und wenn man sein Ding gefunden hat, dann durchziehen.
Ja, ist ja so wie bei dir, ne? Dein Weg hat das ja gezeigt, ne? Du warst voll auf Projektmanagement und dann hat sich dir plötzlich eine ganz neue Welt eröffnet.
Ja, ja, genau, genau, absolut.
Genau, und bei mir war es ja ähnlich, ne? Ich habe BWL studiert und dann bin ich doch irgendwie in die IT gerutscht. Also da eröffnen sich ja auch immer wieder neue Türen und das findet man halt nur heraus, wenn man mal angefangen hat und wenn man mal was ausprobiert hat. Genau, liebe Cancer, vielen, vielen Dank für deine ganzen Einblicke. Wir werden auf jeden Fall verfolgen, wie der Wandel bei Fiege vorangehen wird. Wir sind ja auch ständig in Kontakt und treffen uns ja auch immer mal wieder auf Veranstaltungen. Ich bin sehr gespannt und ja, vielen Dank für deine ganzen Insights.
Ja, sehr gerne und weiter so.
Bis bald. Ciao.
Ciao.
Code Your Career. Ich bin Xisa und ich stelle euch heute unseren IT-Beruf der Woche vor. Du interessierst dich für Gesundheit und Technologie? Du möchtest dazu beitragen, das Gesundheitswesen zu revolutionieren? Du hast Kenntnisse in Datenanalyse und digitalen Technologien? Dann ist der Job der Digital Health Expertin genau richtig für dich. Digital Health Expertinnen nutzen Technologie, um Gesundheitsdienstleistungen zu verbessern. Du analysierst Gesundheitsdaten, entwickelst digitale Gesundheitslösungen und arbeitest an Projekten, die die Patientenversorgung optimieren. Ein typischer Arbeitstag sieht so aus. Du analysierst Patientendaten, entwickelst digitale Tools zur Gesundheitsüberwachung und arbeitest mit medizinischem Fachpersonal zusammen, um technologische Lösungen zu implementieren. Zukünftige Entwicklungen in diesem Bereich beinhalten die Nutzung von KI zur Diagnose von Krankheiten, personalisierte Gesundheits-Apps und die Integration von Wearables zur kontinuierlichen Gesundheitsüberwachung. Falls du Fragen hast, schreib uns einfach bei Social Media. Du findest uns in allen Kanälen unter itgirls.de.
Danke, Xisa. Das war's für diese Woche. Ich wünsche euch eine weitere schöne Adventszeit. Hört nächste Woche wieder rein. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, eine Bewertung dazulassen und natürlich uns auf den Social-Media-Kanälen zu folgen. Bis nächste Woche.